Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 20. Hier darf ich sein. Von Jan Rosenkranz und Ruben Rehage aus Stern Nummer 21 vom 16.05.2019. Gelesen von Günter Schosböck. Die Wohnungsnot macht vielen Mietern Angst. Wie kann man sie lindern? Eine Reise zu Ideen und Projekten, die Suchenden Mut machen. Damals, vor 2 Jahren, da hatte Stefan Rode einen wilden Traum. Er lief die Straße entlang und es waren alle da. All die Atzen und Hipster, die Kneipen und Spätis, sogar Bizim Bakkal, der türkische Gemüseladen, für den sie so lange gekämpft hatten. Dann zog, langsam, wie im Film, die Kamera seines Albtraums weit auf und er sah, alles war nur Fassade. Ein Potemkinsches Kreuzberg im Erdgeschoss und darüber ragten Plattenbauten in den Himmel von Marzahn. Er hatte sein Kreuzberg verloren, seinen Kiez, sein geliebtes Zuhause. Dann endlich schrägte er hoch. Seit 18 Jahren wohnt der Freiberufler, inzwischen mit Frau und kleinem Sohn, in der Kreuzberger Falkensteinstraße. Gründerzeitfassade, 4. Stock rechts, Dielen, nichts Schickes, aber günstig. Die Kaltmiete liegt bei 6,70 Euro. 80 Cent kamen kürzlich dazu. Ein Witz, wenn er sich an seine Angst vor 2 Jahren erinnert. Der reale Albtraum hatte so begonnen, wie er überall beginnt. Die Eigentümer, 2 Hamburger Rechtsanwälte, wollten verkaufen. Sie selbst hatten das Haus Ende der 90er für 350.000 D-Mark ersteigert. Jetzt verlangten sie nicht das Doppelte oder Dreifache, sondern den 15-fachen Preis. 2,7 Millionen Euro. Für 10 Wohnungen und 2 Ladenlokale im Erdgeschoss. Es hatte sich auch schon ein Käufer gefunden. Die luxemburgische Briefkastenfirma Albert Immo 5 Sarl. Da hat man schlaflose Nächte, erinnert sich Rode. Er wusste ja, wie das jetzt laufen würde. Erst wird gekauft, dann filettiert. Die Wohnungen gehen einzeln weg, unsaniert, für 4.000 Euro pro Quadratmeter. Und nach Ablauf der Schonfrist kommt die Kündigung wegen Eigenbedarfs. Vom Albtraum zum Glück. Doch diesmal lief es anders. Weil Rode die Mieter zusammentrommelte zu Gesprächen und Protesten. Weil sich der Bezirk in den Streit einschaltete. Weil Albert V. sich weigerte, eine sogenannte Abwendungserklärung zu unterzeichnen, also nicht zusichern wollte, auf die Umwandlung in Eigentum, auf Luxussanierung und krasse Mieterhöhungen freiwillig zu verzichten. Da schlug tatsächlich der Bezirk selbst zu. Die Kommunalbeamten zogen ihr Vorkaufsrecht, erwarben die Immobilie und reichten sie weiter an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft WBM. Und so kann Stefan Rode heute von sich sagen, ich bin glücklicher Mieter. Hört man inzwischen selten, so einen Satz. Seltener jedenfalls als, wer weiß, wie lange wir uns die Wohnung noch leisten können. Oder, falls du irgendwas hörst, sag Bescheid. So klingt Smalltalk längst nicht nur in Großstädten wie München, Köln oder Berlin. Zwar hat sich laut Mietspiegel die Verteuerung in der Hauptstadt in den vergangenen 2 Jahren deutlich verlangsamt, doch binnen 5 Jahren sind die Immobilienpreise um 71% gestiegen, die Angebotsmieten um 44%. In Unistädten und im Umland der Ballungszentren sieht es kaum besser aus. Bis weit in die wohlverdienende Mittelschicht hinein grassiert die Sorge, verdrängt zu werden, das Zuhause zu verlieren. Aus Sorge wächst Angst, wächst Wut. Inzwischen stimmen mehr als ein Viertel der Deutschen der Idee von Juso-Chef Kevin Kühner zu, dass jeder nur noch den Wohnraum besitzen sollte, in dem er wohnt. Mehr als ein Drittel fände sogar eine Enteignung großer Wohnkonzerne sinnvoll, wie sie derzeit in Berlin erbittert debattiert wird. Viele Mieter fühlen sich gewissermaßen selbst enteignet. Immer am Monatsersten, wenn das Geld vom Konto abgeht. Oder wenn die Mieterhöhung im Briefkasten landet, die Ankündigung umfangreicher Sanierungsarbeiten oder gar die Kündigung wegen Eigenbedarfs. Die Menschen leiden unter einer Mietpreisbremse, die kaum bremst, einem Baukindergeld, das einfach auf die Preise draufgeschlagen wird, und einer Politik, die keine Antwort findet auf die neue soziale Frage. Nur, um es mit Lenin zu sagen, was tun? 400.000 neue Wohnungen brauchte es, um die Lage am Wohnungsmarkt zu entspannen. Nicht insgesamt, sondern jedes Jahr, so der Befund des Wohngipfels, den die Bundespolitik 2018 abhielt. Bauen, 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 lautet nun auch die immer gleiche Antwort von Bauminister Horst Seehofer. Ja, dieses Amt hat er auch. Das Baumantra aber geht Florian Schmidt inzwischen gehörig auf die Nerven. Seit 2016 ist der Grüne mit dem roten Bart Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg. Allein in seinem Bezirk, so klagt er, werde, gemessen an der Bevölkerungszahl, so viel gebaut wie nirgends in Berlin. Und trotzdem stiegen Mieten und Immobilienpreise unaufhörlich. Trotzdem würden immer mehr Mieter wegsaniert und rausgemietet von Finanzinvestoren, ausländischen Pensionsfonds oder Glücksrittern, die gezielt Jagd machen auf Häuser mit Ertragslücke, wie es im Immobiliensprech heißt. Häuser also, aus denen sich einiges mehr rausholen ließe. Schmidts Antwort auf die Lenin-Frage fällt darum etwas radikaler aus. Wir kaufen unseren Kiez zurück. Er meint das durchaus wörtlich. Für knapp 93 Millionen Euro hat der Bezirk inzwischen 19 Häuser per Vorkaufsrecht erworben, 512 Wohnungen. Der Ankauf weiterer 13 Häuser wird derzeit geprüft. Mit den vermeintlichen Gesetzen des Marktes will Schmidt sich nun mal einfach nicht abfinden. Er kämpft mit seinen Gesetzen dagegen an, mit dem Baurecht und der Erhaltungsverordnung. Er nennt sich selbst einen Rebellen, der Instrumente radikal nutzt oder neu erfindet, gemeinsam mit Leuten, denen es auch reicht und die nicht mehr nur protestieren wollen. Es gehe ihm, so sagt er, um nichts weniger als eine urbane Rebellion. Schmidt denkt längst über die Grenzen seines Amtsbereichs hinaus. Er arbeitet am Masterplan Berlin 50% plus X kommunal. Mindestens die Hälfte aller Wohnungen soll Stiftungen, Genossenschaften oder öffentlichen Wohnungsgesellschaften gehören. Was Wien in 100 Jahren geschafft hat, soll Berlin in 20 Jahren erreichen. Die Zeit drängt. Der Markt auch. Wieder die Spekulanten. Ein entscheidender Hebel bei der Bekämpfung der Wohnmisere, da sind sich die Experten einig, ist Bauland. Das hat auch die Politik erkannt. So ist die Immobilienverwaltung des Bundes inzwischen angehalten, Grundstücke aus eigenem Besitz nicht mehr automatisch an Meistbietende, sondern günstig an Kommunen abzutreten. Diese wiederum vergeben das Land nun bevorzugt und vergünstigt an eigene Wohnungsbaugesellschaften oder gemeinnützige Bauherren. Mit den Preisen auf dem freien Markt können gemeinwohlorientierte Investoren längst nicht mehr mithalten. Allein in den vergangenen 10 Jahren haben sich die Grundstückspreise in München verdreifacht, in Frankfurt mehr als verdoppelt. Unsummen, die heute mit 50-70% auf die Gesamtkosten einer Neubauwohnung durchschlagen und damit auf deren Miete. Wie aber lässt sich in dieser Lage überhaupt noch bezahlbar bauen? Die Suche nach einer Antwort führt in ein helles Büro am Frankfurter Mainufer. An der Wand ein Großschreiben des Oberbürgermeisters, auf dem Schreibtisch Bleistifte und Skizzen, dahinter sitzt Stefan Forster. 2004 erhielt der Architekt den Europäischen Städtebaupreis für die Umgestaltung einer Plattenbausiedlung im thüringischen Leinefelde. Aus einem 180 Meter langen Betonkoloss hatte er zum Beispiel 8 Stadtvillen gemacht. Das Ironische ist, Wir haben Gebäude damals von 5 auf 3 Geschosse zurückgebaut, weil es so viel Leerstand gab, sagt Forster. Heute, kaum 20 Jahre später, sei der Auftrag genau das Gegenteil. Wohnungen schaffen, und zwar viele. Sein aktuelles Projekt? Die Frankfurter Platensiedlung, 3-geschossige, farblose Wohnriegel am Stadtrand, davor Rasenflächen, die niemand nutzt. Diese Art Nachkriegssiedlung finden wir überall. Das Potenzial für den Wohnungsbau ist deshalb gewaltig. Riegel für Riegel wird derzeit umgebaut. Die bestehenden Wohnungen bleiben, wie sie sind, es kommen einfach 2 Stockwerke obendrauf, praktisch autark, mit eigener Wasser- und Stromversorgung. Die Hälfte der Wohnungen wird gefördert. Im Juni ziehen die ersten Neumieter ein, zu einer Kaltmiete von 10,50 Euro pro Quadratmeter. Mit diesem Coup verdoppelt Forster die Anzahl der Wohnungen. Man nennt das Nachverdichtung. Der Vorteil? Es spart den Preis für das Grundstück. Laut einer Studie der TU Darmstadt könnten allein durch das Aufstocken von Wohngebäuden bundesweit bis zu 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen entstehen, etwa 1 weitere Million durch das Bauen auf Dächern von Parkhäusern oder eingeschossigem Einzelhandel, sprich auf Aldi-Märkten. Anfangs, erzählt Forster, haben sich die Bewohner der Platensiedlung gegen die Pläne gewehrt. 2 neue Kitas, 1 paar Läden und eine parkähnliche Grünanlage für alle, schön und gut, aber sie hatten keine Lust auf den Baustress. Jetzt aber sehen die Bewohner, dass wir schnell sind und dass ihre Wohnungen am Ende eine andere Qualität haben. Kaum 3 Monate brauchen die Bautrupps, bis ein Riegel komplett fertig ist. Dass das so schnell geht, liegt an einem Mann, der ein paar hundert Meter Richtung Norden in einer Holzhalle steht und sagt, kein Teil wird hier 2-mal angefasst. Alles ist auf maximale Effizienz getrimmt. Christian Czerny ist weder Bauingenieur noch Handwerker. Er ist Kaufmann. Vor 20 Jahren sollte er eine Firma sanieren, die Fertighäuser aus Holz baute. Ich dachte, die Methode kann man beliebig skalieren, also im größeren Maßstab betreiben. Eine Geschäftsidee war geboren. Es riecht nach Holz. Es wird gesägt und geschliffen. Aus dieser Feldfabrik, wie Czerny seine Halle nennt, kommen Häuser wie am Fließband. An einem Ende werden Boden- und Wandelemente gefertigt. Am anderen Ende werden sie zu Modulen montiert. Ein jedes knapp 3 Meter breit und 9 Meter lang ergibt einen Abschnitt des Stockwerks. Sie werden auf einen LKW geladen, per Kran auf das Haus gesetzt und mit dem nächsten Modul verschraubt. Zack, zack, fertig. Wir schaffen so, jeden Tag, 100 Quadratmeter Wohnfläche, sagt Czerny. Und wenn Sie in Frankfurt fertig sind, bauen Sie die Feldfabrik ab und in der Nähe einer neuen Baustelle auf. Alles, was Sie brauchen, ist eine große ebene Fläche. Das ist nicht günstiger als konventionelles Bauen, aber präziser. Und vor allem geht es viel schneller. Die Baugeschwindigkeit ist ein weiterer Schlüssel zur Entspannung der Lage. Bisher dauert Bauen viel zu lang. Papierkrieg mit Ämtern, Terminkrieg mit Bautrupps. In manchen Regionen warten Menschen allein auf den Klempner 1/2 Jahr. Bei den Kohlers ging es dagegen am Ende tatsächlich schnell. Verdammt schnell. Das Ehepaar wohnt in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb. Noch immer, muss man sagen. Denn Armin Kohler, 70, und seine Frau Dagmar, 65, hatten eigentlich überlegt, wegzuziehen. Nicht, weil es ihnen auf dem Land nicht mehr gefiel, aber das große Holzhaus, das sie in den 90er Jahren selbst gebaut und in dem sie ihre Kinder großgezogen hatten, war nun merkwürdig leer, zu groß für uns zwei, erzählt Armin Kohler. Sie träumten lange davon, in eine kleine Eigentumswohnung zu ziehen, am liebsten in Tübingen, eine knappe Autostunde entfernt. Doch die Preise schreckten sie schon vor 5 Jahren ab, also blieben sie und zogen trotzdem um. Eine Kiste als neues Zuhause. Eines Tages fuhr vor dem Haus der Kohlers ein Schwerlaster vor, beladen mit einem schlüsselfertigen Modul aus der Serie Flying Spaces des Fertighaus-Spezialisten Schwörer. Es war verpackt wie ein Geschenk, erinnert sich Dagmar Kohler. Ein Kran hob die knapp 50 Quadratmeter große Kiste auf ein Punktfundament im hinteren Teil des Gartens. Bis zum Abend waren die Anschlüsse verlegt. Fertig. Wir haben alles, was wir brauchen, sagt Dagmar Kohler beim, nun ja, Rundgang durch ihr Tiny House. Ein Schlaf- und ein offener Wohnbereich samt Küche finden auf der knappen Fläche Platz. Dazu ein Bad mit Dusche und es reicht sogar für eine winzige Kammer. Im Winter bollert der Schwedenofen, die Fußbodenheizung nutzen sie kaum. Es hat etwas Befreiendes, sich von Dingen zu trennen und auf das zu beschränken, was einem wirklich wichtig ist, sagt Armin Kohler. Die Bücher haben sie verschenkt, viel Geschirr ging an die Tafel, manches hat auch der älteste Sohn übernommen, der jetzt mit Frau und drei Kindern im großen Holzhaus wohnt. Die Kohlers genießen das Leben nach dem alten Prinzip der Großfamilie, nah genug, doch räumlich getrennt. Und wenn sie sich eines Tages doch auf die Nerven gehen, dann ziehen wir eben um, sagen die Alten, ihr Haus sei schließlich transportabel. Vielleicht müssen mehr Menschen anfangen, in diese Richtung zu denken. Es muss ja nicht gleich der Zirkuswagen sein, der Traum hipper Tiny-House-Pioniere, abgestellt irgendwo auf einer Wiese. Und es wünscht sich auch niemand japanische Verhältnisse, wo pro Kopf im Schnitt 15 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Aber müssen es wirklich die hierzulande üblichen 46,5 Quadratmeter sein? In den 80er Jahren kamen die Deutschen noch mit einem Drittel weniger Fläche aus. War das Käfighaltung? Dieses Flächenwachstum hat vor allem gesellschaftliche Gründe. Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte nimmt beständig zu. Junge Singles, aber vor allem ältere Menschen, die seit Jahrzehnten in derselben Wohnung leben, erst als Paar, dann als Familie, dann wieder als Paar und schließlich allein. Und auch wenn die Wohnung längst zu groß ist, bleiben sie lieber in ihrem alten Zuhause. Sicher, weil sie es lieben, aber auch, weil die alte Miete so viel günstiger ist, als jede neue es wäre. Vor 4 Jahren lag der Abstand zwischen Bestands- und Angebotsmieten in großen Städten bei 8%. 2017 betrug er schon mehr als 20%. Die Folge, keiner will umziehen. In Städten ist die Zahl der Wohnungswechsel seit 2010 um ein Fünftel gesunken. Als Lock-in-Effekt bezeichnen Stadtentwickler diese Nebenwirkung steigender Mieten. Sie macht Mieter zu Ausharrenden, zu Gefangenen ihrer eigenen Wohnung. Warum nicht tauschen? Es war so gesehen auch als eine Art Befreiungsaktion gedacht, als die 6 öffentlichen Berliner Wohnungsbaugesellschaften im vergangenen Sommer mit einer Tauschbörse online gingen. Eigentlich die perfekte Idee. Unter www.inberlinwohnen.de können ihre umzugswilligen Mieter untereinander die Wohnungen tauschen, ohne dass der Quadratmeter-Mietpreis erhöht wird. Auf den üblichen Neuvermietungszuschlag verzichten die Vermieter. Ja, es funktioniert technisch gesehen, sagt David Eberhard vom Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen, aber der Erfolg ist bislang noch überschaubar. Fast 3.400 Mieter haben sich angemeldet und fast 17.000 Tauschanfragen wurden gestellt, doch in nicht einmal 2 Dutzend Fällen kam ein Tausch auch wirklich zustande. Es gibt 4-mal mehr Suchanfragen nach größeren Wohnungen als umgekehrt. Vielleicht schreckt die Älteren das Internet ab. Vielleicht verspüren zu wenige Lust, auf ihre alten Tage noch einmal umzuziehen. Vielleicht genießen sie stattdessen lieber die positive Seite des Lock-in-Effekts. Wer lange wohnt, wohnt groß und günstig. Ausziehen würde ich nur, wenn es beruflich ins Ausland geht, sagt Patrick Fröhlich. Er kann sich gut vorstellen, hier alt zu werden. In seiner Kolonie. Backsteinhäuschen reiht sich an Backsteinhäuschen, alle mit grünen Fensterläden, Terrasse und kleinem Garten. Je 4 Parteien leben darin, auf je etwa 70 Quadratmetern. Wie kleine Puppenhäuser, sagt der 40-Jährige. Fröhlich hat lange gesucht. Ludwigshafen ist zwar nicht München, doch Leerstand gibt es kaum. Und die privaten Vermieter lassen sich die Nähe zur BASF manchmal sehr gut bezahlen. Insofern hatte er gleich doppelt Glück. Die Miete beträgt 7,60 Euro pro Quadratmeter, was sehr fair sei. Und bis zum Werk, wo er als Laborant arbeitet, braucht er kaum 10 Minuten mit dem Fahrrad. Die BASF ist nicht nur sein Arbeitgeber, seit 6 Jahren ist der Konzern auch sein Vermieter. Die Kolonie ist die älteste Werksiedlung der BASF. 1872 begann der Bau. Insgesamt vermietet die Tochterfirma Wohnen und Bauen etwa 6000 Wohnungen in Ludwigshafen und Umgebung, vorrangig an Mitarbeiter, vom Azubi bis zur Führungskraft. 200 weitere Unterkünfte sind bereits geplant. Werkswohnungen erleben eine regelrechte Renaissance, sagt Simon Wieland vom Berliner Beratungsinstitut Regio Kontext. Der Geograf forscht seit einigen Jahren zu diesem Thema. Natürlich habe es früher deutlich mehr gegeben. Ganze Viertel, wie die Berliner Siemensstadt oder die Essener Krupp-Siedlungen, wurden Anfang des vorigen Jahrhunderts aus dem Boden gestampft. Auch Post und Bahn unterhielten tausende Wohnungen für ihre Angestellten. Noch Ende der 70er Jahre gab es in Deutschland fast eine 500.000 Werkswohnungen. Dann sank die Zahl rasant auf nicht einmal 100.000. Jetzt aber wird das Thema überall dort, wo Knappheit auf dem Wohnungsmarkt auf Fachkräftemangel trifft, für Arbeitgeber wieder interessant, sagt Wieland. Eine Werkswohnung sei dann ein gutes Argument. Nicht nur Großkonzerne wie Volkswagen bauen ihre Bestände aus, auch kleinere Unternehmen steigen ein. Großbäckereien, Hotels oder Krankenhäuser. Und die Stadtwerke München, die bislang etwa 550 Wohnungen unterhalten, haben eine regelrechte Bauoffensive gestartet. In 10 Jahren sollen 2500 zusätzliche Wohnungen entstehen. Werkswohnungen werden sicher nicht die Krise auf dem Wohnungsmarkt beenden, sagt Wieland, aber sie können einen Beitrag leisten. Sie könnten dabei helfen, dass Menschen, die in der Stadt, womöglich sogar für die Stadt arbeiten, sich leisten können, auch in ihr zu wohnen. Einen echten Lebensmittelpunkt zu haben, ohne endloses Pendeln, hohe Verschuldung oder ewige Angst. Dafür muss nicht jede Lösung gänzlich neu erfunden werden. Manchmal reicht es schon, uralte Ideen wieder aufleben zu lassen. Gemeinsam günstig. Einer anderen, uralten, verdammt guten Idee hat es auch Sarina Pfand zu verdanken, dass sie heute in einer Wohnung lebt, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Jedenfalls nicht mitten in München, dieser teuersten aller deutschen Städte. Pfand ist 38, sie hat 3 Töchter, für die sie gerade zu Hause bleibt. Ihr Mann ist angestellter Lehrer, ein Durchschnittsgehalt. Mit einer Einhornwohnung. 4 Zimmer, Balkon in den lichten Hof, 104 Quadratmeter, von denen jeder im Monat gerade mal 12 € kostet. Ginge es nach dem Markt, wäre die Miete leicht doppelt so hoch. In diesem Schwabinger Ensemble aber, diesem Paradies mit Dachterrassen, Kletterraum und Bobbycar-Parkplatz, können Durchschnittsverdiener leben. Einfach so. Nein, tatsächlich glücklich. Wir entziehen uns hier der Marktlogik, und zwar ganz bewusst, sagt Sarina Pfand beim Kaffee in ihrer Wohnküche. Die gesamte Anlage mit ihren 138 Wohnungen gehört der Baugenossenschaft Wagnis. Und somit vor allem ihren Bewohnern. Sie alle haben Genossenschaftsanteile erworben. Die Bestverdiener zahlten 1.050 €, die Schlechtverdiener gerade einmal 150 € pro Quadratmeter. Damit erkauften sie sich das Recht, für immer in einer der Wohnungen zu leben. Die monatliche Nutzungsgebühr muss lediglich die Kosten decken. Niemand verdient an der Miete und niemand kann mit dem Wohnraum spekulieren. Nach diesem über 130 Jahre alten Prinzip verwalten bundesweit etwa 1.800 Baugenossenschaften rund 2,2 Millionen Wohnungen. Sie galten noch in den 90er Jahren als ziemlich verschnarcht. Inzwischen sind die Wartelisten überall so lang wie Brandenburger Alleen. Manche nehmen vorerst gar keine neuen Mitglieder auf. Neuerdings aber tragen immer mehr Menschen ihr Erspartes zusammen und gründen selbst. Dank Fördergeldern entstanden allein in den vergangenen 4 Jahren 29 junge Genossenschaften. Wir haben eine Wohnung, aus der wir nicht rausgeworfen werden können, die günstig ist und günstig bleibt, sagt Sarina Pfand. Und wie viele Menschen können das heute noch von sich behaupten? Wohnen auf den Dächern der Stadt. Bauland ist knapp. Die Grundstückspreise explodieren. Doch viel Potenzial liegt noch brach. Durch das Aufstocken von Wohngebäuden könnten bis zu 1,5 Millionen Wohnungen entstehen. Eine weitere Million ließe sich auf den Dächern von Büro- und Parkhäusern und Supermärkten bauen. Tiny House. Darf's ein bisschen weniger sein? 46,5 Quadratmeter. So viel Wohnfläche verbraucht jeder Deutsche im Schnitt. Minihäuser zeigen, es geht auch mit weniger. Was als Do-it-yourself-Bewegung begann, hat sich dank zahlreicher Hersteller professionalisiert. Das Interesse ist groß, die Bauordnung leider mancherorts noch kleinlich. Ein Heim vom Arbeitgeber. Siemensstadt. Krupp-Siedlungen. Auch Post und Bahn boten den Angestellten einst Werkswohnungen. Noch in den 70ern fast eine halbe Million. Heute sind es nicht einmal mehr 100.000. Doch der Trend kehrt zurück. Auch Stadtwerke und Mittelständler bauen inzwischen überall, wo Wohnungsknappheit auf Fachkräftemangel trifft. Genossenschaften. So sicher wie Eigentum. Die uralte Idee erlebt ein Revival. Genossen erwerben mit ihren Anteilen ein lebenslanges Wohnrecht. Die Miete muss nur die Kosten decken, keine Rendite erwirtschaften. Etwa 1.800 Baugenossenschaften vermieten bundesweit rund 2,2 Millionen Wohnungen. Die Waffen der Mieter. Wer zur Miete wohnt, muss vieles ertragen, aber nicht alles erdulden. Wie Sie sich erfolgreich zur Wehr setzen können. Prüfen Sie den Preis der Wohnung. Mietervereine oder Datenbanken mit örtlichen Vergleichsmieten geben darüber Auskunft, ob das verlangte Geld gerechtfertigt ist. Checken Sie also den Mietspiegel. Klingt selbstverständlich, machen aber zu wenige. Ziehen Sie die Mietpreisbremse. In mehr als 300 deutschen Städten und Gemeinden gilt, bei Neuvermietung darf die Miete maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Der Vermieter ist verpflichtet, Auskunft über die vorherige Miete und ihre Zusammensetzung zu geben. Leider sind viele Ausnahmen möglich. Für Neubau, sanierte oder möblierte Wohnungen. Und auch wenn der vorherige Mieter länger als ein Jahr mehr Miete gezahlt hat, als der Mietenspiegel vorsieht, genießt der Vermieter Bestandsschutz. Doch darauf muss er vor Vertragsabschluss hinweisen. Rügen Sie Verstöße. Musterschreiben gibt es bei Mietervereinen. Das geht sogar nachträglich. Denn auch vertragliche Vereinbarungen zur Umgehung der Obergrenze sind unzulässig. Notfalls also unterschreiben, einziehen und dann streiten. Der Kündigungsschutz bleibt bestehen. Kürzen Sie nicht eigenmächtig die Miete. Bekommt der Vermieter nach langem Streit doch recht, haben sich Mietrückstände gebildet. Ein Kündigungsgrund. Besser, zahlen Sie die Miete bis zur endgültigen Klärung nur unter Vorbehalt. Lassen Sie streiten. Viele Mieter scheuen die Konfrontation mit dem Vermieter. Holen Sie sich Hilfe. Allein der Deutsche Mieterbund betreibt 320 lokale Mietervereine. Die Jahresgebühr liegt zwischen 60 und 120 Euro und beinhaltet oft eine Rechtsschutzversicherung. Die ist ratsam, denn beim Fachanwalt ist die Beratung oft teurer als eine Jahrespolice. Günstigere und schnellere Alternative: wenigermiete.de. Einfach im Internetportal alle Daten zu Wohnung und Miete eingeben. Stellt der automatisierte Abgleich eine überhöhte Miete fest, lässt sich per Klick der Auftrag zur Rechtsverfolgung erteilen. Bezahlt wird nur im Erfolgsfall, Kosten einmalig ein Drittel der Jahresersparnis. Über 50.000 Haushalte haben ihren Mietvertrag auf wenigermiete.de bereits prüfen lassen. Ergebnis: fast drei Viertel der Neuverträge verstießen gegen die Mietpreisbremse. Dabei lag die Monatsmiete im Schnitt um 185 Euro über der jeweils erlaubten Höchstgrenze. Widersprechen Sie Mieterhöhungen. Binnen 3 Jahren darf die Miete um nicht mehr als 20% steigen. In angespannten Märkten nur um 15%. Bei der örtlichen Vergleichsmiete ist Schluss. Ausgenommen Modernisierungen. Von 3.000 geprüften Mieterhöhungen war, laut wenigermiete.de, jede zweite anfechtbar. Im Schnitt verlangten Vermieter im Monat 64 Euro mehr als erlaubt. Prüfen Sie die Modernisierungsumlage. Seit 2019 darf der Vermieter jährlich nur noch maximal 8% der Kosten auf die Miete umlegen. Innerhalb von 6 Jahren darf der Quadratmeterpreis so um höchstens 3 Euro steigen. Lag die Miete vor der Modernisierung unter 7 Euro pro Quadratmeter, sind sogar nur 2 Euro erlaubt. Reparaturen muss der Vermieter allein tragen. Klassiker: Betriebskostenabrechnung. Jede zweite ist nicht korrekt, unvollständig oder nicht nachvollziehbar, beklagt der Mieterbund. Viele enthalten nicht umlagefähige Kosten für die Verwaltung oder die Instandhaltung. Reklamieren Sie Fehler. Das Paradies für Mieter. Vor 100 Jahren hat Wien den sozialen Wohnungsbau erfunden. Seine Einwohner profitieren bis heute. Historisch gewachsen. Nach dem Ersten Weltkrieg grassierte in der Hauptstadt des untergegangenen Habsburgerreiches die Wohnungsnot. Als 1919 erstmals in einer Millionenstadt Sozialdemokraten die Macht übernahmen, setzten sie auf kommunalen Wohnungsbau. Bis heute ist die Stadt allen Trends zum Trotz dabei geblieben. Der Karl-Marx-Hof, noch immer einer der größten Wiener Gemeindekomplexe, wurde 1930 fertiggestellt. Zwischen weitläufigen Grünanlagen leben hier 3000 Menschen. Riesige Wohnungsbestände. Die Wiener Wohnen ist mit 220.000 Wohnungen der größte soziale Immobilienverwalter Europas und gehört zu 100% der Stadt. 200.000 weitere Wohnungen gehören gemeinnützigen Genossenschaften. 62% der 1,9 Millionen Einwohner leben in kommunalen oder gefördertem Wohnraum. Mieten unter 6 Euro. Eine Wohnung im Gemeindebau kostet 5,80 Euro pro Quadratmeter, plus Nebenkosten und 10% Steuern. Egal, ob nahe dem Stephansdom oder kurz vorm Flughafen. Es sind keine übel beleumundeten Sozialsilos, im Gegenteil. Viele Wohnkomplexe verfügen über Hallenbäder, manche haben sogar Dachpools. So begehrt wie die Wohnungen sind, so lang sind die Wartelisten. Wer länger in der Stadt lebt, wird bevorzugt. Neuwiener brauchen Geduld. Postbote und Professor. Wer eine Gemeindewohnung mieten will, darf netto nicht mehr als 46.450 Euro verdienen, eine vierköpfige Familie nicht mehr als 87.430 Euro. Doch niemand muss ausziehen, wenn sein Gehalt später steigt. Von der Förderung profitiert also sogar der obere Mittelstand. Es ist das erklärte Ziel, die soziale Durchmischung auch begehrter Viertel zu erhalten. Die Wohnbauförderung lässt sich die Stadt jedes Jahr rund 500 Millionen Euro kosten. Dafür entrichten Arbeitnehmer und Arbeitgeber 0,5% des Bruttolohns. Mit dem Geld wird nicht nur saniert, sondern auch neu gebaut. Wien wächst pro Jahr um etwa 25.000 Einwohner. In dem komplett neu errichteten Stadtteil Aspern vor den Toren Wiens sollen bald 20.000 Menschen leben. Künstlicher Badesee und U-Bahn-Anschluss inklusive. Die Förderung strahlt ab auf den privaten Wohnungsmarkt. Zwar steigen auch in Wien die Mieten, allerdings liegen sie mit durchschnittlich 10 Euro pro Quadratmeter bei Neuvermietungen deutlich unter dem Niveau anderer Großstädte. Zur Vorbeugung künftiger Auswüchse darf nur noch ein Drittel der geplanten Wohnfläche frei finanziert werden. 2 Drittel bleiben gefördertem Wohnen vorbehalten. Maximale Netto-Kaltmiete 5 Euro pro Quadratmeter. Das wirft die Kalkulation vieler Investoren über den Haufen. Manche warnen vor dem Bumerang-Effekt. Künftig würden Unternehmen weniger bauen. Wien ist nicht allein. In ganz Österreich sind etwa 26% aller Mietwohnungen Sozialwohnungen. Zum Vergleich, in Deutschland beträgt die Quote aktuell nur etwa 4-5%. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 72 42. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB. Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzb.de. Internet www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Breidatenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10. BIC WEL ADE 8 L XXX.